Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Geschichte von Naaman ist eine Geschichte von Heilung, eine Geschichte von Heil mitten in einer unheiligen, in einer ungeheilten, geradezu in einer heillosen Welt. Und deswegen könnte diese Geschichte aktueller kaum sein. In 2. Könige 5 wird diese Geschichte von Naaman erzählt und das ist auch der heutige Predigttext. Jetzt erwartet ihr bestimmt, dass ich diesen Text vorlese, aber dieses Kapitel ist so lang und ich erzähle die Geschichte lieber nach, so verzichte ich drauf, den Text wörtlich zu lesen, aber ich lade euch ausdrücklich ein, zu Hause das Original selbst nachzulesen, 2. Könige 5. Also es geht um Naaman. Naaman, der wichtigste Mann nach dem König im Lande Aram. Aber dieser Naaman, so wichtig, so hochgestellt er auch sein mag, er hat ein Problem, er ist krank. Wahrscheinlich war es Schuppenflechte oder eine andere Hautkrankheit, eher kein Aussatz, sondern eine Hautkrankheit, die nicht dazu führt, dass man isoliert von anderen Menschen leben muss, aber die doch seine Lebensqualität extrem einschränkt. Und deswegen möchte Naaman gesund werden. Wen wundert's? Das wollten wir alle auch. Und er wird auch gesund, ich nehme es vorweg, am Ende wird es so sein. Aber bis es so weit kommt, da spielt sich eine Geschichte ab, in der alles vorkommt, was auch heute noch in den Nachrichten zu hören ist. Denn wie gesagt, aktueller könnte diese Geschichte kaum nicht sein. Eine Geschichte von Heil mitten in einer völlig heillosen Welt. Da geht es um Geiselnahme, da geht es um Krieg, da geht es um politische Abhängigkeiten, da geht es um den sehnsüchtigen Wunsch nach Frieden, die Sehnsucht nach erfülltem Leben für jeden Einzelnen. Ja, und mittendrin ist irgendwo auch Gott und sein Prophet Elisa. Und übrigens, Elisa ist in der Bibel ein Männername. Deswegen auch die andere Übersetzung Elisha, wie es in der Basisbibel war. Ich werde es mit Luther halten und ihn Elisa nennen. Aber fangen wir vorne an. Es herrscht Krieg in Israel und in der ganzen Region. Das Volk der Aramäer, die Feinde Israels, die sind militärisch erfolgreich. Deswegen ist Israel besetzt und abhängig von Aram. Also der israelische König, den gibt es zwar, aber der muss tun, was der aramäische König ihm sagt. Nicht nur tun, sondern ihm auch Steuern und Abgaben bezahlen. Und jetzt heißt es erstaunlicherweise am Anfang der Geschichte, dass der jüdische Gott JHWH den Aramäern diesen Sieg gegeben hat und sie auch weiterhin erfolgreich sein lässt. Also da steht, dass die militärischen Erfolge von Aram daher kommen, dass JHWH sie siegreich sein lässt. Und da das so am Anfang steht, merken wir, hier wird der Horizont aber ganz schön weit gespannt. Hier erscheint nämlich Gott als der Gott über die ganze Welt, der Gott über alle Völker. Es passiert nichts, was Gott nicht wenigstens zulässt. Gott ist so groß, dass er sogar andere Völker benutzt, um sein eigenes Volk zu erziehen. Lobt Gott, ihr Heiden all, das haben wir nicht ohne Grund zu Anfang gesungen. Und nochmal, wem das nicht klar ist, die Heiden sind in der Bibel die Nicht-Juden. Also alle, die keine Juden sind, sind Heiden. Und insofern war natürlich auch die Begrüßung von Horst von der Hart richtig. Denn ich vermute mal, dass wir kaum Juden unter uns haben und alle anderen sind deswegen Heiden im biblischen Sinne, nicht jüdische Völker. Aber wir alle dürfen zu diesem Gott kommen. Der Herr ist Gott über alle Völker. Alle sollen erkennen, dass er der Mächtigste ist. Und das wird in dieser Geschichte passieren. In einem unglaublich weiten Horizont. Alle gehören dazu. Also es herrscht Krieg. Und dazu gehört leider auch, damals wie heute ganz aktuell, Geiselnahme. Bring them home, heutzutage ein Slogan. Aber das denken sich bestimmt auch die Eltern des israelischen Mädchens, das da entführt worden ist und jetzt als Sklavin im Haushalt des Naaman dient. Ein gläubiges jüdisches Mädchen, gewaltsam dem aramäischen Feind ausgeliefert. eigentlich erstmal eine sehr schreckliche Geschichte, aber manchmal kann auch mitten im Schlimmen etwas Gutes entstehen. Denn dieses Mädchen, entführt beim Feind als Sklavin, erzählt ihrem Entführer von ihrem Gott, von JHWH, dem jüdischen Gott, der zugleich der Herr über die ganze Welt ist. Herr auch über diejenigen, die ihn nicht anerkennen, noch nicht anerkennen. Und er ist der Herr auch über Gesundheit und Krankheit. Und dieses Mädchen geht zu Naaman und sagt: Herr, der Prophet Elisa aus meinem Heimatland Israel, er könnte dich heilen im Namen Gottes. Und diese Idee gefällt dem Mädchen, diese Idee des Mädchens gefällt Naaman gut. Vielleicht, weil das seine einzige Hoffnung ist, alles andere wird er schon ausprobiert haben. Vielleicht aber auch, weil eben dieses Abhängigkeitsverhältnis besteht. Der israelische König muss tun, was der aramäische König befiehlt. Also kann es doch nicht allzu schwer sein, auf diesem Weg an Heilung zu kommen. Naaman geht zum König, fällt ihm leicht, er ist ja eh am Königshof, er ist der Stellvertreter des Königs, und sagt zu seinem König: Bitte stell mir doch ein entsprechendes Schreiben aus, das den israelischen König zwingt, dazu mir die Heilung zur Verfügung zu stellen. Und der aramäische König stellt tatsächlich so einen Brief aus. Naja, Brief, besser gesagt ein Befehlsschreiben. Kein bisschen höflich formuliert, sondern mit der barschen Order und mit richtig viel Druck. König von Israel, ich als dein Vorgesetzter befehle dir im Namen deines Gottes, den Naaman, meinen besten Mann, zu heilen. Ja, die Frage ist, funktioniert das so? Also kann man das einfach so aufschreiben und befehlen? Der israelische König bekommt diesen Brief in die Hand und er ist entsetzt. Er zerreißt seine Kleider. Und das ist in der Bibel immer das Zeichen dafür, dass jemand entsetzt über Gotteslästerung ist. Wenn Gott gelästert wird, dann ist man so entsetzt, dass man seine Kleider zerreißt und sagt, also das geht doch so auf gar keinen Fall. Denn heilen, das kann doch nur Gott. Das kann doch nicht der eine König dem anderen befehlen. Das ist Gotteslästerung, dass man davon ausgeht, dass ein Mensch, und sei es auch der König, heilen könnte. Und wieder dieser ganz weite Horizont. Es spielt sich auf der Ebene der Könige ab, mit der grundsätzlichen Frage, wer hat eigentlich Macht? Der eine König, der andere König oder letztlich doch nur Gott? Wer hat denn eigentlich die Macht über alles? Tja, und dann ist da eben Elisa, der Prophet. Bei allem Entsetzen, bei aller Gotteslästerung, bei allen Machtspielchen bewahrt er die Ruhe. Denn er hat einen Plan, seit er die Geschichte mitgekriegt hat. Deswegen sagt er zu seinem König: Schick diesen Naaman ruhig zu mir, dann wird er etwas lernen. Und so trifft Naaman bei Elisa ein. Man muss sich das vorstellen, so ein hoher königlicher Beamter aus einem fernen Land, er kommt mit seinem ganzen Gefolge, er hat nicht zuletzt auch wertvolle Geschenke dabei, die er Elisa geben will im Erfolgsfall. Also mit seinem ganzen Tross kommt er da vor der wahrscheinlich eher ärmlichen Hütte des Propheten an. Und jetzt erwartet er natürlich, wenn schon so ein großer Aufzug hier ist, dass der Prophet sofort rausgerannt kommt und sich verneigt und niederwirft und eine bombastische Heilungsshow für ihn inszeniert. Also, so gehört sich's doch, wenn der Stellvertreter des aramäischen Königs mit seinem ganzen Gefolge kommt. Und ich habe vorhin schon gesagt, er hat auch Geschenke dabei. Also an großzügiger Bezahlung würde es nicht mangeln. Es heißt 10 Zentner Silber, 6.000 Schekel Gold, das sind ungefähr 60 Kilo, und 10 Feierkleider. Das hat Naaman dabei und würde es gerne dem Elisa schenken für erfolgte Heilung. Wo bleibt er denn jetzt, der Prophet? Er kommt einfach nicht raus. Tja, Elisa hat einen Plan. Und zu seinem Plan gehört es nicht, dass er persönlich mit Naaman spricht. Zu seinem Plan gehört es, dass er einfach im Haus bleibt. Naaman muss lernen, wie die Sache mit Gott funktioniert. Nämlich nicht, ich habe genug Geld und jetzt muss Gott tun, was ich erwarte. Gott kann man nichts abkaufen. Mit Gott kann man keinen Deal abschließen. Egal wie viel Silber und Gold Naaman hat, Gott braucht doch kein Gold. Und egal, was wir alles Gott geben wollen, Gott ist nicht darauf angewiesen. Und egal, was wir alles tun, um Gott zu gefallen, das alles führt nicht dazu, dass Gott uns mehr liebt, als er es ohnehin schon tut. Nein, was Naaman tun muss, ist von seinem hohen Ross heruntersteigen und Gott anerkennen als Gott. Keine Show erwarten, wie er sie vielleicht kennt vom Königshof, keinen Deal einfädeln, wie er es gewohnt ist in der Regierung, sondern Gott kennenlernen, Gott, wie er wirklich ist. Es funktioniert für Naaman nicht, dass er einen König erpresst, und erst recht kann er nicht Gott erpressen. Und auch wir können Gott nicht beeindrucken, aber wir können Gott bitten, zu ihm kommen als unserem Vater. Wir können Gott anbeten und wir können auf Gottes Gnade hoffen. Denn wenn Gott handelt, dann handelt Gott immer aus reiner Gnade. Naaman muss Gott nichts geben und er kann ihm auch gar nichts geben. Gott lässt sich auf so einen Deal nicht ein, nämlich einen Deal, ohne dass das Herz einbezogen wäre. Oh ja, ehrliche Reue oder Buße oder den Vorsatz, ich will ein neues Leben anfangen, das nimmt Gott gerne an. Und darin unterstützt er uns auch. Und dann kann er uns auch gebrauchen, wenn wir ihm sein Leben zur Verfügung stellen. Und dann tut er auch Großes und benutzt uns dabei und baut uns in seinen Plan ein. Das ist Gnade, wenn wir das erfahren dürfen. Aber doch nicht in dem Sinne, dass wir Gott erpressen, ihm etwas geben wollen, sondern dass wir ihm unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. Daraus kann dann Großes werden. Und darauf legt Gott seinen Segen. Genau das wünscht er sich von den Menschen, von denjenigen, die auf dem falschen Weg sind, dass sie sich neu vor ihm demütigen und ihr ganzes Leben zur Verfügung stellen. Aber Gott lässt sich nicht bestechen, nicht einmal mit 10 Zentnern Silbern und 6.000 Schekeln Gold und 10 Feierkleidern. Und das macht Elisa dem Naaman auf diese fast unverschämte Weise klar. Er schickt nur seinen Diener raus und lässt ihm ausrichten, Naaman, wasch dich 7-mal im Jordan, das reicht. Mehr nicht. Manchmal kann es so leicht sein. Da denken wir, Gott fordert, wer weiß was von uns. Und dann ist es manchmal so einfach und unspektakulär. Da brauchen wir gar nicht magisch denken oder nach irgendwelchen Zauberformeln suchen oder die richtige Tat tun oder womit auch immer wir etwas von Gott erzwingen wollen. Nein, es ist reine Gnade und es reicht, wenn wir zu Gott beten, hier bin ich, benutze mich, nimm neu mein Leben hin, ich will tun, was du mir sagst. Ganz schlicht und leise und einfach. Das reicht, da brauchen wir keine riesige Show. Und dann kommt Gott mit seiner Gnade. Gott wünscht sich unser aufrichtiges Gebet. Gott möchte, dass wir ihm erlauben, uns nahe zu kommen, unser Leben zu begleiten. Nicht nur pro forma, nicht nur äußerlich, nicht nur zum Schein, nicht nur teilweise, sondern Gott möchte unser Inneres bestimmen. Soweit ist Naaman in diesem Moment noch nicht, sondern erstmal regt er sich mächtig auf. Hey, wir haben zu Hause auch Flüsse. Ist denn dieser Jordan besser, dass ich mich hier gerade waschen muss? Und am liebsten wäre er vor lauter Wut wieder nach Hause gegangen und hätte seinem König gesagt, hier, die Israeliten musst du noch ein bisschen mehr unterdrücken, die sind frech. Aber seine Diener überreden ihn dazu, hey, jetzt bist du doch extra hier. Und wenn der Prophet sagt, es reicht, dass du dich 7-mal wäschst, warum machst du da nicht die Kleinigkeit? Wenn er mehr von dir erwartet hätte, da hättest du auch was Großes gemacht und jetzt erwartet er nur wenig, dann mach doch einfach das Wenige. Also mehr als nichts nützen kann es doch nicht. Kannst da immer noch nach Hause fahren. Und Naaman lässt sich darauf ein. Und wir sehen das auf dem Bild, das auf der Vorderseite des Liedblatts abgedruckt ist. Also da sieht man, wie Naaman sich im Jordan wäscht und die Heilungsströme fließen vom Himmel herab. Und Naaman wird tatsächlich gesund. Nach dem 7. Mal waschen ist seine Hautkrankheit und der Juckreiz weg. Er wird rein und muss sich nicht mehr kratzen. Aber danach geschieht erst das eigentliche Wunder. Denn jetzt kommt Naaman zum Glauben. Er geht zurück zu Elisa und diesmal kommt er heraus. weil Naaman etwas gelernt hat. Elisa kommt heraus, spricht mit ihm und ich stelle mir vor, dass er ein Lächeln auf den Lippen hat, als er Naaman diesmal in sein Haus hineinbittet und dass er schon weiß, was Naaman sagt, aber er hört es doch gerne, wie er es wirklich ausspricht. Und das Zitat von Naaman lautet: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Es gibt keinen Gott außer dem einen Gott. Es ist fast schon das jüdische Glaubensbekenntnis. Höre Israel, der Herr, er ist Gott und er ist einer. Naaman findet zu Gott. Nicht in dem Sinne, dass er merkt, da ist ein neuer Gott, sondern er erkennt endlich den Gott, mit dem er es schon immer zu tun hatte, von dem sich ja jetzt rausstellt, dass er es auch schon war, der ihn die ganze Zeit so erfolgreich gemacht hatte und mächtig hat werden lassen. Der Gott, der ihn auf diesen Weg geschickt hat, auf den Weg durch die Krankheit hindurch, bis nach Israel, durch all seinen Zorn hindurch, bis er endlich erkennt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Also wir haben hier Naaman, einen Menschen, der eigentlich alles erreicht hatte und der alles bekommen hat, was er sich gewünscht hat, der allen Erfolg hatte und dem trotzdem noch etwas im Leben gefehlt hat, der trotzdem nicht die letzte Zufriedenheit und Erfüllung hatte. Deswegen dieses ganze Hin und Her in der Geschichte. Das war Gottes Art und Weise, Naaman zu sich zu ziehen, ihm zu helfen, ihn zu heilen mitten in der heillosen Welt. Seine Angst, seine Verzweiflung, sein Leiden, seine falschen Erwartungen, seinen Zorn, all die Irrwege und schließlich sein, wenn auch ziemlich kleines, aber doch Vertrauen. Alles das hat Gott benutzt, um sich Naaman zu offenbaren. Und Naaman kommt zum Glauben und findet endlich das, wonach er unbewusst immer gesucht hatte. Und jetzt können wir uns mal fragen, welche Wege und Irrwege gehen wir? Welche Gefühle in uns könnte Gott benutzen, um uns neu zu sich zu ziehen? Jede Geschichte zwischen Gott und einem Menschen ist einzigartig. Und in dieser Geschichte haben wir gleichzeitig den unglaublich weiten Horizont und das Beispiel, den Fokus auf einen einzigen Menschen, aber eben als Beispiel. Die meisten der Wege zwischen Gott und Mensch bestehen aus Auf und Ab. Und aus allem kann Gott etwas machen, auch bei dir. Deswegen wechseln wir jetzt mal das Beispiel. Natürlich nicht öffentlich. Naaman war das öffentliche Beispiel und das zweite Beispiel bist du. Jede und jeder jetzt persönlich. Wie sieht dein Weg mit Gott aus? Auf welcher Stelle bist du gerade? Und wie kann Gott dich neu zu sich ziehen? Heute wird es während des Abendmahls auch die Möglichkeit zur Einzelsegnung geben. Und vielleicht ist das für dich die Chance zu überlegen, in welcher Phase deines Wegs mit Gott bist du gerade? Was ist bei dir vielleicht gleich wie bei Naaman oder was ist ganz anders? Wie kann Gott dich heute neu finden? Was möchtest du heute vor Gott bringen, im Vertrauen, dass er etwas draus machen kann, dass er die Dinge wenden kann? Und dann sagt Elisa zu Naaman: Zieh hin mit Frieden. Und das ist das Ziel. Das sollte eigentlich der Schlusspunkt der Geschichte sein, dass alles im Frieden aufhört. Das ist Gottes Wunsch für uns. Das ist Gottes Plan mit dieser Welt. Frieden. Aber wir wissen es, in dieser Welt und häufig auch in uns selbst drinnen, sieht es ganz anders aus. Und wenn Naaman nach Hause kommt, dann wird da immer noch das israelische Mädchen in Geiselhaft dienen müssen. Und in 2. Könige 6, nur wenige Verse nach dieser Geschichte, da wird erzählt, wie der König von Aram einen neuen Krieg gegen Israel anzettelt. Und überhaupt ist das ganze Buch, gerade 2. Könige, voll von Krieg und Gewalt und kein Ende abzusehen. Und Gott sei es geklagt, dass ich hinzufügen muss, Jahrtausende später, wie bei uns. Aber immerhin, die Geschichte von Naaman ist eine Geschichte von Heilung und Heil mitten in einer unheiligen und ungeheilten, geradezu heillosen Welt. Und aktueller könnte diese Geschichte daher kaum sein. Naaman durfte aber hinziehen in Frieden. Und wir dürfen es auch, trotz allem. Weil nur eines das Wichtigste ist: Gott ist da. Er ist mittendrin in all dem Elend. Er lässt sich die Fäden der Geschichte nicht aus der Hand nehmen. Er wendet das Schicksal, wie er sich Naaman gezeigt hat, mitten in einer gottlosen Umgebung, so zeigt er sich auch heute. Sogar Jesus hat ja Jahrhunderte später über Naaman geredet. Wir haben es in der Evangeliumslesung gehört, dass Naaman rein wurde als besonderes Zeichen Gottes, der auch an einem Ausländer handelt, weil ihm eben alle Menschen wichtig sind. Zieh hin mit Frieden. Was Elisa zu Naaman gesagt hat, das sagt Gott heute zu dir. Mitten in unsere friedlose Welt, vielleicht auch in dein friedloses Herz hinein, sagt er es, zieh hin in Frieden. Ja, so vieles ist anders, als wir es uns denken oder wünschen würden. Aber das musste auch Naaman lernen. Und Gott hat dann an ihm gehandelt. Und Gott handelt auch heute noch, auch an dir. Darum zieh hin mit Frieden. Und dabei bewahre der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.